Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. In Libyen herrscht schon lange kein reiner Bürgerkrieg mehr. Dafür mischen in dem Konflikt zu viele andere Staaten mit. Einer der größten Player im ölreichsten Land Afrikas könnte sich jetzt allerdings zurückziehen: Russland. Ob das die Situation in Libyen beruhigen kann, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es in den Iran. Da hat diese Woche das neue Parlament seine Arbeit aufgenommen, das fast nur noch aus Erzkonservativen und Hardlinern besteht. Und wir blicken nach Südafrika. In der Metropole Kapstadt treiben Gangs nicht mehr nur ihr Unwesen, sondern verteilen auch Lebensmittel, um ihr Image aufzubessern. Der Konflikt in Libyen ist seit Monaten ein fast schon klassischer Stellvertreterkrieg. Auf der einen Seite die international anerkannte Regierung um Premier Sarraj mit Söldnern und Waffensystemen aus der Türkei unterstützt. Auf der anderen Seite der abtrünnige General Haftar, der von Frankreich anerkannt ist und von Russland mit Söldnern und Waffen unterstützt wird. In den vergangenen Tagen haben sich die Machtverhältnisse und Frontlinien allerdings gewaltig verschoben, denn die russischen Söldner der Truppe Wagner wurden abgezogen, nachdem russische Luftabwehrsysteme von türkischen Drohnen unter Beschuss genommen wurden. Was das für den Dauerkonflikt in Libyen bedeuten könnte und ob mit dem vorläufigen Rückzug der Russen ein Friedensabkommen in Sicht ist, möchte ich mit Thomas Claes besprechen. Er leitet das Libyen-Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Sitz in Tunesien. Herr Claes, welche Rolle spielen bzw. spielten diese russischen Söldner bislang in dem Konflikt?
Sie sind natürlich sicherlich eine der kampfstärksten Gruppierungen, die Haftar in seiner breiten militärischen Allianz hat, der sich sonst noch auf andere Söldnertruppen aus dem Tschad oder aus dem Sudan stützt, aber natürlich auch auf seine eigenen Truppen, die sich so aus Stammesallianzen und so weiter aus dem Osten Libyens insbesondere zusammensetzen. Allerdings sind da die Wagner-Truppen natürlich schon die sowohl technisch als auch kampferprobtesten Truppen.
Lassen Sie uns über die Truppen mal selber sprechen. Also was sind das für Söldner und inwieweit sind sie auch direkt von dem russischen Regime, von Putin sozusagen, geschickt worden und werden sie gesteuert?
Ja, da gibt es verschiedenste Berichte. Also diese Wagner-Truppen in vielen Konfliktherden, wo irgendwo Russland involviert ist, aufgetaucht. Von der Ukraine über Syrien bis auch in die Zentralafrikanische Republik und so auch in Libyen. Das Praktische für Russland ist hier natürlich, dass es immer irgendwo verneinen kann, offiziell involviert zu sein und sagen kann, das ist nur ein privates Unternehmen. Die schicken dort Militärberater oder Unterstützung und damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Allerdings ist der Anführer und Hauptunternehmer dieser Wagner-Truppe schon auf jeden Fall sehr kremlnah und ich kann mir auch nicht vorstellen, in einem System wie Russland, dass sowas sozusagen am staatlichen System vorbei irgendwie funktionieren würde. Also das ist auf jeden Fall mit Billigung und höchstwahrscheinlich aber auch mit aktiver Unterstützung des Kremls nur möglich, dass sowas vonstatten geht. Und in Libyen kommt natürlich noch hinzu, dass es für Russland dann auch sehr preisgünstig ist, so ein Engagement zu haben. Vor allen Dingen, dass es Berichte gibt, dass die Kosten für diese Söldnertruppe von den Vereinigten Arabischen Emiraten gestemmt werden.
Ist das nun auch der finale Beweis, dass Russland dort involviert ist? Also dass man jetzt einfach Informationen hat über den Abzug der russischen Söldner?
Wenn es den noch brauchte, irgendwie dann das auf jeden Fall. Ein anderer Beweis wurde auch vor ein paar Tagen noch geliefert, als jetzt russische Kampfjets über den Iran, Syrien und dann nach Libyen geflogen sind. Sie wurden offenbar in Syrien umlackiert, um die russische Herkunft irgendwo zu verschleiern. Und landeten dann in einer Luftwaffenbasis im Zentrum von Libyen. Sind aber ganz eindeutig russische Kampfjets und die können auch kaum aus anderer Herkunft stammen. Und dementsprechend haben auch sogar die USA das ganz klar benannt hier und gesagt, das ist eine Eskalationsstufe, die wir so nicht mehr hinnehmen. Und da wurde Russland jetzt ganz klar an den Pranger gestellt.
Lassen Sie uns mal über die Rolle der Türkei sprechen, die ja ebenfalls dort engagiert ist, in dem Fall islamistische Kämpfer geschickt hat und ebenfalls natürlich Waffen. Wird sich nun Erdogan seinen Einfluss dauerhaft in Libyen sichern können?
Danach sieht es im Moment aus. Erdogan hat sich hier, anders als die Russen, hat sich die Türkei hier ganz klar und deutlich positioniert und sozusagen nach einer offiziellen Einladung der von der UN anerkannten Regierung der nationalen Einheit in Tripolis in Libyen engagiert. Zudem auch ist die Türkei mit echten türkischen Truppen vor Ort und verheimlicht das auch gar nicht, sondern ist damit sehr offensiv zu sagen, wir sind hier, wir unterstützen die von der UN anerkannte Einheitsregierung in dieser Situation. Dass die Türkei damit natürlich keine altruistischen Ziele verfügt, sondern ganz klare Machtpolitik, ist auch völlig klar. Es geht hier darum, Grenzen im zentralen Mittelmeer irgendwo zu sichern. Da gibt es eine Übereinkunft zwischen der Türkei und der Regierung der nationalen Einheit, die für die Türkei sehr hilfreich ist. Auch da geht es um Öl- und Gasvorkommen im zentralen Mittelmeer und die insbesondere für Griechenland zum Beispiel ein Problem darstellt und von daher von der Seite überhaupt nicht anerkannt wird. Und da hat die Türkei natürlich ein Interesse, ihre Lage da zu stärken und gleichzeitig natürlich auch sich zu einem wichtigen Spieler in einem weiteren Konflikt in der Außengrenze der EU zu machen.
Die Interessen der Türkei, die sind ziemlich offensichtlich. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Welche Interessen verfolgt Russland?
Ja, die russischen Interessen sind da vielleicht gar nicht so unähnlich. Auch hier geht es darum, irgendwo Einflussgebiete zu sichern und Verhandlungsmasse aufzubauen, auch zum Beispiel. Also die russische Seite denkt da sicherlich sehr langfristig und strategisch, denn bislang gibt es ja eine ganze Reihe von Konflikten, die Russland um die Europäische Union herum vom Süden bis in den Osten aufbaut, also Ukraine, Syrien und jetzt auch eben Libyen. Und da gibt es mehrere Spekulationen, was Russland da machen möchte. Vielleicht geht es darum, irgendwann einen gemeinsamen Deal auszuhandeln, wo sich Russland vielleicht auf Zugeständnisse in Libyen oder Syrien einlässt und daraufhin Zugeständnisse von der EU in der Ukraine zum Beispiel bekommt.
Lassen wir uns mal nach vorne blicken. Ist das Land nach dem Abzug der russischen Söldner einem Friedensabkommen oder zumindest einer Waffenruhe nun näher gekommen?
Darüber kann man jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt, glaube ich, wirklich nur spekulieren. Es gibt die zarte Hoffnung, dass sich jetzt auch da vielleicht Haftar irgendwo von seinen Verbündeten fallen gelassen wird und man im Camp von Haftar zu der Überlegung kommt, dass ein militärischer Sieg einfach jetzt unmöglich ist und dass es eine Verhandlung geben muss. Dafür gibt es Anzeichen. Gleichzeitig ist aber auch möglich, dass sich die Lage auch noch weiter eskaliert, insbesondere da auch jetzt die Regierung der nationalen Einheit jetzt natürlich die Möglichkeit hat, verlorenes Territorium zurückzuerobern und insbesondere die Truppen von Haftar aus der gesamten Umgebung von Tripolis natürlich irgendwo vertreiben möchte. Da ist insbesondere die Stadt Tarhuna südlich von Tripolis jetzt im Fokus, denn von dort kann weiterhin Tripolis mit Mörsern und Raketen beschossen werden.
Die Söldner der privaten russischen Wagner-Truppe sind von türkischen Drohnen in die Flucht geschlagen worden. Welche Folgen das für den Libyen-Konflikt haben könnte, das habe ich mit Thomas Klaes von der Friedrich-Ebert-Stiftung besprochen. Dankeschön. Wie in so vielen Ländern weltweit kehrt in Japan jetzt auch die neue Normalität ein. Der Ausnahmezustand ist in Japan letzten Dienstag beendet worden und Mitte der Woche hat die Regierung ein weiteres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Allerdings ist mit dem Ausnahmezustand nicht auch gleich die Kritik am Regierungschef Shinzo Abe beendet worden. Ganz im Gegenteil, das ziemlich erratische Krisenmanagement von Abe verunsichert die Bevölkerung nach wie vor. Und es könnte dem Premier gefährlich werden. Seine Zustimmungswerte sind inzwischen auf 27% abgesunken und manche Beobachter fragen sich, ob er überhaupt noch die komplette Amtszeit weiterregieren darf. Wie eins zum anderen kam, fasst Katrin Erdmann für uns zusammen.
Und wieder wird es für Journalisten ein langer Abend. Wie so oft in Zeiten von Corona. Denn seitdem gibt der rechtskonservative Regierungschef Shinzo Abe regelmäßig abends seine Statements zur Krise ab. Anfang der Woche hatte er Gutes zu verkünden. Beendete er doch endgültig den wochenlangen Ausnahmezustand. Während des Notstands wurden die Menschen weder bestraft, wenn sie rausgingen, noch waren sie gezwungen, zu Hause zu bleiben. Japan ist seinen eigenen Weg gegangen und hat die Ausbreitung des Virus innerhalb von anderthalb Monaten unter Kontrolle bekommen. Ich denke, das unterstreicht die Stärke des japanischen Modells. Sagt der 65-jährige Liberaldemokrat selbstbewusst und wischt damit jegliche Kritik und jeden Appell von Ärzten, selbst jenen, die die Regierung beraten, beiseite, mehr auf das Virus zu testen. Denn tatsächlich weiß niemand so ganz genau, ob die Infektionszahlen wirklich so niedrig sind. Und dass Japan erfolgreich war, sieht das Volk laut jüngster Umfragen anders. Zuletzt waren nur noch 27-29% der Japaner und Japanerinnen mit der Krisenpolitik zufrieden. Der niedrigste Wert seit dem Amtsantritt Abes vor 8 Jahren. Dabei hat die Regierung schon 2 riesige Konjunkturpakete verabschiedet, um Unternehmen vor der Pleite zu retten. Doch, so sagt Ryohei Sugawara, Firmenchef der Gastronomiekette Ibro, ich bin zwar dankbar für die finanzielle Unterstützung des Staates, aber sie reicht kaum zum Überleben. Mit den ganzen Auflagen könnte das Defizit jetzt sogar noch größer werden, sagt er. Shinobu Ishii hingegen hat gar kein Recht auf staatliche Hilfe, weil er sich erst im April selbstständig gemacht hat, sagt er im öffentlich-rechtlichen Sender NHK. Als die Regierung über den 2. Nachtragshaushalt diskutierte, hatte ich mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Wenn ich wenigstens die Hälfte der Hilfen bekäme, würde meine Situation heute etwas besser aussehen. Jetzt habe ich nur noch die Wahl aufzugeben. Japan hat zwar viel Geld versprochen, doch steht es sich mit seiner überbordenden Bürokratie selbst im Weg, beziehungsweise erschwert Hilfebedürftigen den Zugang, sagt Jochen Legiwi von der internationalen Kommunikationsagentur KEX CNC.
Dass die Formulare, der ganze Prozess, sich um Wirtschaftshilfen zu bewerben, sehr kompliziert und sehr undurchsichtig ist. Zweitens sind viele dieser Hilfen Kredite, Steuererleichterungen, aber nicht direktes Geld, das bei den Personen ankommt.
Der Leiter des Asiengeschäfts hat mit seinen Kollegen eine internationale Vergleichsstudie gemacht und festgestellt, nirgendwo sind die Menschen so enttäuscht und pessimistisch wie in Japan.
39% der Japaner rechnen damit, ihren Job zu verlieren und genauso viel, dass ihre eigene Firma pleite macht.
Das war auch schon im April so. Doch statt den Menschen das Gefühl zu geben, der Staat kümmert sich, veröffentlicht das Gesundheitsministerium ein kleines Video. Darin erklärt eine junge Frau 3 Minuten lang, wie eine Stoffmaske richtig gewaschen wird. Auslöser dafür war diese Ankündigung von Premier Abe. Der Kauf der Stoffmasken wird in die wirtschaftlichen Nothilfemaßnahmen einbezogen. Pro Haushalt werden 2 Masken verteilt. 2 Stoffmasken für jeden Haushalt. Was das soll, fragen sich viele. Wir sind zu 5 in meiner Familie. 2 Masken reichen da nicht aus. Ich erwarte nichts mehr von der Regierung. Die Sache mit den Masken macht mich so wütend. Nicht nur, dass die Masken Millionen kosten. Ein Teil von ihnen ist doch verschmutzt und nicht tragbar. Und bis jetzt, also 1,5 Monate später, warten immer noch 80% der Haushalte auf sie. Ähnlich sieht es mit den versprochenen rund 850 Euro für jeden Bürger aus. Nur wenige können sie bis heute beantragen. Und inmitten dieser schlechten Stimmung wollte Abe auch noch einen ihm genehmen Staatsanwalt in eine höhere Position befördern und dafür das Renteneintrittsalter erhöhen. Im Internet entlud sich der Zorn. Viele Prominente äußerten sich. Menschen demonstrierten vor dem Parlament in Tokio. Das mit der Gesetzesänderung der Staatsanwaltschaft ist nur ein Anlass. Das Volk ist wütend über die vielen Ungerechtigkeiten der Abe-Regierung, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Und den Menschen das Gefühl geben, ihr da unten, wir da oben. Regierungschef Abe. Wir werden die Unabhängigkeit der Staatsanwälte nicht beeinträchtigen, sondern weiter daran arbeiten, dass die Öffentlichkeit die Situation besser verstehen kann. Doch das ging gründlich nach hinten los, denn der Staatsanwalt war beim Glücksspiel erwischt worden und trat zurück. Immer offener fragen Medien, wird es Abe noch bis zum Amtsende im Herbst 2021 schaffen oder muss er vorher gehen? Gehandelt werden mehrere Namen. Darunter auch sein größter innerparteilicher Widersacher Ishiba, aber auch Tokios Gouverneurin Koike und Osakas junger Bürgermeister Yoshimura, die beide in der Corona-Krise eine bessere Figur gemacht haben.
Das etwas chaotische Corona-Management könnte Japans Premier Shinzo Abe den Job kosten, was genau der Mann falsch gemacht hat. Das hat unsere Korrespondentin Katrin Erdmann erläutert. Thank you. spätestens seit US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat und damit alle Vorteile des Deals für Teheran passé sind, ist moderate Politik in der Islamischen Republik nicht mehr so en vogue. Weder bei den Führungseliten noch bei den Bürgern. Die Parlamentswahl vor 3 Monaten hat nämlich eine Koalition aus Konservativen, Erzkonservativen und Hardlinern gewonnen. Die Reformer um Präsident Rouhani nahestehen, die sind in der neuen Koalition, im neuen Parlament in der Minderheit. Diese Woche hat das neue Parlament seine Arbeit aufgenommen und vorgestern auch seinen Präsidenten gewählt. Eine im Iran durchaus mächtige Position, die jetzt vom ehemaligen Bürgermeister Teherans bekleidet wird. Welche Bedeutung die Wahl hat und wohin sich die iranische Politik generell entwickeln könnte, möchte ich mit Azadeh Samiri Radbelsch besprechen, Iran-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Samiri Rad, die Wahl Mohammed Galibovs war umstritten, unter anderem, weil der Mann vielen in der neuen Koalition zu moderat ist. Wie ist diese Wahl also zu deuten?
Also es war ja im Grunde nicht überraschend, dass er gewählt worden ist. Wir haben eine Situation jetzt mit dem derzeitigen Parlament, in der das konservative Spektrum absolut dominant ist. Also über 3/4 der Sitze sind an die Konservativen gegangen. Aber dieses Spektrum ist breit. Es gibt also eine Fülle an unterschiedlichen Gruppierungen und Listen. Galibov hat seine eigene Liste, aber es gibt eben auch ganz andere Gruppierungen, die etwas radikaler sind, sowohl in Außen- als auch in politischen Angelegenheiten, unter anderem die Stabilitätsfront. Das heißt, es ist ja auch nicht einfach, sozusagen immer eine Einigung zu finden. Galibov selbst würde sich wohl gerne als eine Art Integrationsfigur begreifen, der versucht, diese verschiedenen Strömungen ein wenig zusammenzubringen, aber das dürfte ihm schwerfallen.
Wie wichtig ist diese Position des Parlamentspräsidenten im Iran?
Sie ist durchaus einflussreich, weil sie auch mit Sitzen in anderen Gremien einhergeht. Also sie sind dann nicht nur Präsident oder Sprecher des Parlamentes, was ohnehin schon eine herausragende Position ist, sondern sie haben auch einen Sitz in einem Wirtschaftsgremium, einen sehr exklusiven. Sie haben auch einen Sitz im obersten nationalen Sicherheitsrat. Das ist die Institution, die für sehr wesentliche außen- und sicherheitspolitische Fragen zuständig ist, unter anderem beispielsweise für die iranische Nuklearakte. Insofern ist das durchaus eine Position, auf der man Karriere machen kann, politisch im Land.
Wie bedeutsam ist oder war diese Parlamentswahl insgesamt?
Parlamentswahlen an sich sind politisch nicht so relevant. Das Parlament ist schlicht nicht entscheidend, wenn es um politische Entscheidungsprozesse geht. Das Parlament kann zwar Gesetzesvorhaben vorbringen, aber die stehen unter dem Vorbehalt, von dem sogenannten Wächterrat bewilligt zu werden. Das Parlament hat aber durchaus die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen, gerade der Exekutive, wenn man so will, ein wenig Unmut zu bereiten. Sie kann den Präsidenten vorladen. Das Parlament kann auch Abgeordnete bzw. Kabinettsmitglieder, Verzeihung, ablehnen. Das heißt, es gibt bestimmte Kontroll- und Aufsichtsfunktionen gegenüber der Exekutive, wo das Parlament eine Rolle spielt. Es bewilligt zum Beispiel auch den Haushalt. Es hat aber keinerlei Kompetenz oder Autorität gegenüber den nicht gewählten Institutionen, zum Beispiel dem Wächterrat oder der Institution des Revolutionsführers. Und das sind eigentlich die Institutionen, in der die meiste Macht, politische Macht im Land konzentriert ist.
Nun haben wir eben ein sehr konservatives Parlament im Iran. Was bedeutet das für die Einflussmöglichkeiten des Präsidenten Rouhani?
Der Präsident ist bereits massiv geschwächt. Das hat in erster Linie mit der Atomvereinbarung zu tun. Die galt ja seinerseits damals als große Errungenschaft der Rouhani-Administration. Man hat sich davon sehr viele wirtschaftspolitische Gewinne erhofft. Wie wir heute wissen und sehen, war das nicht der Fall. Die US-Sanktionspolitik ist doch sehr drastisch. Die Bevölkerung hat in der Masse nicht von dieser Atomvereinbarung profitiert. Und der Präsident steht nach wie vor unter massiver Kritik aufgrund dieser Nuklearpolitik. Das heißt, er steht ohnehin unter Druck. In seiner Amtszeit steht auch nur noch ein Jahr, bevor im nächsten Jahr, Sommer, finden schon Präsidentschaftswahlen statt. Er ist also ohnehin vielleicht eher ein Lame Duck in diesem Zusammenhang. Und nun hat er demgegenüber jetzt auch noch ein konservativ dominiertes Parlament, das ihm das Leben etwas erschweren wird. Ich habe es eben angedeutet, gegenüber der Exekutive hat das Parlament da durchaus Möglichkeiten.
Es gibt ja wohl Gerüchte, dass Rouhani vor dem Ende seiner Amtszeit nächstes Jahr abtreten oder auch gestürzt werden könnte. Was ist da dran?
Das Parlament könnte im Grunde genommen ein Amtsenthebungsverfahren anregen. Ich halte das aber nicht für so wahrscheinlich. Das Parlament würde so etwas nicht auf eigene Faust tun. Ich glaube, es gibt wenig Appetit in den wesentlichen Herrschaftszentren in Iran, unter anderem im Büro des Revolutionsführers, nun innenpolitisch hier eine weitere Krise quasi hervorzubringen. Das ist auch gar nicht nötig, weil, wie gesagt, im nächsten Jahr schon Präsidentschaftswahlen stattfinden. Es wäre sehr unwahrscheinlich und ungewöhnlich, eine Art vorzeitigen Sturz durch sein aktives Bestreben zu sehen. Aber die Debatte darüber wird sicherlich weiter anhalten. Und das Parlament ist ja der Ort, der sehr stark auch die generelle politische Rhetorik im Land prägt. Und da werden wir vermutlich sehr viel mehr Schärfe auch erleben.
Wer bringt sich da jetzt möglicherweise auch schon als Nachfolger ins Spiel?
Das ist noch viel zu früh, das zu sagen. Tatsächlich sind Wahlzyklen in Iran sehr kurzlebig. Das heißt, Wahlkampfphasen finden auch nur wenige Wochen vor den Wahlen statt. Kandidaten werden nur wenige Wochen vorher überhaupt benannt und anerkannt. Es gibt immer mal wieder Gerüchte, dass Leute wie Larijani, zum Beispiel der ehemalige Parlamentspräsident, vielleicht kandidieren könnten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass jemand wie Raisi, der also der Justiz vorsteht, auch bei den letzten Wahlen kandidiert hat, erneut kandidieren könnte. Bis dahin können aber auch ganz andere politische Figuren auftauchen. Also es ist noch viel zu früh, da wirklich konkrete Aussagen zu tätigen.
Wohin steuert der Iran 3 Monate nach der Parlamentswahl? Darüber sprach ich mit Azadeh Samimirat, Iran-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Kapstadt in Südafrika ist an sich schon kein Ort, an dem man nachts allein durch die Straßen laufen sollte. Und noch gefährlicher ist es in den Cape Flats, die für Gangkriminalität berüchtigt sind, Drogenhandel und für blutige Machtkämpfe. Zu Zeiten der Apartheid wurden die Menschen hierher umgesiedelt, doch auch seit dem Ende der Rassentrennung gibt es kaum Jobs und wenig Perspektiven. Im Schnitt gibt es 8 Morde in Kapstadt pro Tag. Doch seit der Pandemie sind die Bandenkriege zurückgegangen und berüchtigte Gangbosse werden zu angesehenen Männern in der Nachbarschaft, weil sie Wohltäter wurden. Die Gangs nutzen dabei das Versagen der Regierung aus. Sie hat es im Lockdown kaum geschafft, arme Bürger mit Staatshilfen und mit Lebensmitteln zu versorgen. Das haben Gangsterbosse übernommen, um so ihr Image aufzupolieren. Adrian Kriesch hat einen der berüchtigten Bosse für uns getroffen.
Mit seinen kräftigen Armen rührt Leon Meyer mit einem 1 Meter langen Kochlöffel durch einen riesigen Topf mit Hühnchencurry, der auf einer Feuerstelle in seinem Hof steht. Meyer kocht nicht nur für sich, sondern knapp 200 Mahlzeiten für seine Nachbarn. Ich weiß, dass die meisten gerade kein Geld haben, um ihre Kinder zu ernähren. Darum mache ich das. Je härter du fällst, desto stärker wirst du, steht auf Meyers T-Shirt. Er saß 18 Jahre im Gefängnis, unter anderem wegen Mordes. Er war ein Anführer der Gang Mongrels. Die Cape Flats, ein dicht besiedeltes Gebiet mehrerer Stadtteile in Kapstadt, sind berüchtigt für ihre Gangkriminalität. Es geht um Drogenhandel und Macht. Zu Zeiten der Rassentrennung wurden die Menschen hierher umgesiedelt. Doch auch seit dem Ende der Apartheid gibt es kaum Jobs, keine Perspektive. Im Schnitt gibt es laut Polizeistatistik 8 Morde in Kapstadt pro Tag. Gangs haben hier das Sagen, aber durch die Pandemie und den verhängten Ausgangssperren seien die Bandenkriege zurückgegangen, sagt Pastor Stanford Hill. Seit 20 Jahren vermittelt er zwischen den Gangs. Ich sehe Covid-19 als getarnten Segen. Es hat Leute aus allen Schichten enger zusammengebracht. Egal, wo man hier hinfährt, viele Gangbosse versorgen ihre Nachbarn mit Lebensmitteln, mit riesigen Töpfen. Das ist wie die Robin Hood-Geschichte. Sie kümmern sich um die Hungrigen. Ob die Motive dahinter ehrlich sind oder nicht, das kannst du keinem Kind hier erklären.
How do you explain that to a kid?
Seit der Apartheid habe die Regierung die Menschen in den Cape Flats weitgehend ignoriert, sagt der Pastor, und so vielen jungen Menschen die Kriminalität als einzige Option gelassen. Seit dem Lockdown sind Gangster wie Leon Meyer deshalb plötzlich angesehene Männer in der Nachbarschaft, sagt Desiree Simon. Die Mutter steht mit ihren Kindern geduldig in der Schlange vor Meyers Haus. Kindergeld und Sozialhilfe sind bei ihr schon Mitte des Monats aufgebraucht. Es ist hart. Wir sind auf Leute wie ihn angewiesen, Nachbarn, die uns helfen. Das ist einfach unfair. Wir bekommen keine Unterstützung von der Regierung. Nur wenn sie Wählerstimmen brauchen, interessieren sie sich für uns. Generell sind es in Kapstadt meist private Initiativen, die Lebensmittelverteilungen organisieren, nicht der Staat. Es gibt in den Cape Flats mehrere Gangsterbosse, die Lebensmittel in ihrer Nachbarschaft verteilen. J.P. Smith sieht diese Entwicklung kritisch. Er ist im Komitee des Bürgermeisters von Kapstadt zuständig für Sicherheitsfragen und teilt schriftlich mit:
Die Ernährungssicherheit bleibt bedroht für viele Menschen. Darum liegt es an jedem, der helfen kann, zu helfen. Das kann aber nicht die Not und das Elend der letzten Jahrzehnte wieder wettmachen, das die Gangs den Menschen in den Cape Flats zugefügt haben.
Dass die bösen Jungs plötzlich bessere Menschen seien, ist jedoch keineswegs so, sagt auch der Kriminologe Don Pinnock. Seit Jahren recherchiert er zu Ganggewalt in den Cape Flats. Gangs helfen meiner Erfahrung nach nicht einfach jemanden anderem. Es geht nur um sie selbst, wie sie selbst profitieren können. Darum frage ich, was haben sie davon, Lebensmittel zu verteilen? Vielleicht wollen sie gut in ihrer Nachbarschaft dastehen. Aber vielleicht nutzen sie das auch, um ihre Drogen zu transportieren. Wir haben hier ja gerade einen Lockdown. Ich glaube nicht, dass das eine positive Story ist, in der die Gangs plötzlich die Waffen niederlegen, nette Typen sind und den Bedürftigen helfen. Während er das Essen an seine Nachbarn verteilt, versichert Leon Meyer, dass das Geld dafür nicht aus den Drogengeschäften komme. Er arbeite noch als Fliesenleger. Aber irgendwann räumt er dann doch überraschend ehrlich ein: Gangs bleiben Gangs. Das Gangstertum wird es hier immer geben. So ist das hier, so leben wir, alle auf einem Haufen. Ich wurde als Gangster geboren und ich werde ein Gangster bleiben. Das ist der einzige Weg für mich. Und nur dadurch kann ich meine Leute hier unterstützen. Der Kriminologe Don Pinnock glaubt, dass nur ein massives staatliches Umdenken und Investitionen den Einfluss von Gangs in den Cape Flats einschränken könnten. Bessere Bildungschancen und Jobmöglichkeiten für die Menschen, um aus der Armut herauszukommen. An den Gang-Aktivitäten, sagt Pinnock, würde der Lockdown und die Corona-Krise allein nichts ändern.
Zumal der Lockdown am Montag auch in Südafrika wieder etwas gelockert werden soll. Adrian Kriesch berichtete über vermeintlich wohltätige Gangbosse in Kapstadt. Und das war's von der einen Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören.